Marx' Analyse der Frage, wer im Kapitalismus was bekam, machte jedoch hier nicht Halt. Er unterschied ferner zwischen verschiedenen Funktionen unterschiedlicher kapitalistischer Akteure in der Wirtschaft. Er setzte dabei seine Werttheorie clever zur Identifizierung derer ein, die Wert produzieren, und derer, die dies nicht tun. Wie schon Ökonomen vor ihm, war auch Marx der Ansicht, dass der Wettbewerb dazu tendiere, die Profitraten über die ganze Wirtschaft hinweg auszugleichen. Marx führte hier jedoch eine Unterscheidung von kritischer Bedeutung für seine und nachfolgende Werttheorien ein. Sein Kriterium dafür war, wie unterschiedliche Typen von Kapitalisten zu ihren Profiten kamen. Die ersten beiden Kategorien, die Marx dabei herausarbeitete, waren Produktions- bzw. Industriekapital und Handelskapital. Ersteres produziert Ware. Letzteres sorgt für die Zirkulation der Ware durch ihren Verkauf und macht die Mittel daraus dem Produktionskapital verfügbar, um damit die Produktionsmittel zu kaufen. In Abbildung 6 das dunkelgraue innerhalb des helleren Felds. Wie Marx selbst erklärte, schafft Produktionskapital den Mehrwert, während ihn Handelskapital realisiert. Deshalb wird unverkaufte Ware dem Kapitalisten auch niemals von Nutzen sein. Egal wie sehr er seine Arbeiter ausbeutet, da kein Mehrwert realisiert wird. Handelskapital, so schrieb Marx, gab es seit Jahrtausenden. Internationale Kaufleute wie die Phönizier und die Hanse hatten billig eingekauft und teuer verkauft. Sie fügten dem jedoch keinen Wert durch kapitalistische Produktion hinzu. Im Kapitalismus realisieren die Handelskapitalisten den von den Produktionskapitalisten produzierten Wert. Um die Marx'sche Theorie auf ein modernes Beispiel anzuwenden, können wir Amazon als Handelskapitalisten bezeichnen, da das Unternehmen den Produktionskapitalisten Mittel und Wege bietet, ihre Ware zu verkaufen und so den Mehrwert zu realisieren. Auch die Geldtransferdienste der Banken sind ein Beispiel für Handelskapital. Marx zufolge könnten durchaus auch Unternehmen aus dem Herstellungssektor mit Handelskapital aktiv werden. Im Rahmen der Produktionserweiterung würden sich jedoch separate kapitalistische Unternehmen herausbilden, um diese Funktion als Ware zu übernehmen, wenn man dies nicht gleich den Geldkapitalisten überlässt. Entscheidend sei, dass diese Kapitalisten und ihre Beschäftigten ausschließlich mit der Zirkulation des Kapitals befasst seien. Sie produzierten keine Ware, die Mehrwert schaffen würde, und seien entsprechend unproduktiv. Da es sich jedoch auch bei ihnen um kapitalistische Unternehmen handelt, bedürfen sie derselben Profitrate wie das Produktionskapital. Folglich zweigt man etwas Mehrwert ab und macht es zu ihrem Einkommen, was die durchschnittliche Profitrate der Wirtschaft schmälert. Obwohl Arbeit in Firmen, die mit der Zirkulation von Kapital befasst sind, nicht an sich Mehrwert schafft, sieht der Handelskapitalist sie als produktiv, weil sie ihm den Anteil des Kapitalisten am bestehenden Mehrwert sichert und zum Profit wird. Mit der Herausbildung entschieden handelskapitalistischer Unternehmen ändert sich die Struktur der gesamten Wirtschaft ebenso wie die Größe des für die Produktionskapitalisten verfügbaren Mehrwerts. Als nächstes identifiziert Marx zinstragendes Kapital und meint damit Kapitalisten wie etwa Banken, die Zinsen an Krediten verdienen, die Produktionskapitalisten zur Erweiterung ihrer Produktion in Anspruch nehmen. Zinsen an sich werden dadurch möglich, dass im Kapitalismus Geld nicht nur für Kaufkraft, die Möglichkeit des Einkaufs von Waren zur Konsumtion steht, sondern auch für das Potenzial, künftig durch Investitionen einen noch höheren Profit zu generieren. Der Zins geht von der Profitrate des Produktionskapitalisten ab. Im Gegensatz zum Handelskapital sorgt zinstragendes Kapital nicht für eine Senkung der allgemeinen Profitrate. Es teilt sie lediglich auf zwischen denen, die Zinsen bekommen, und denen, die Profite erzielen. Die Beziehung zwischen diesen beiden Arten von Kapital hat eindeutige Vorteile. So kann sie Umfang und Tempo der kapitalistischen Produktion steigern, indem sie die Kapitalbeschaffung erleichtert und die Umschlagsdauer verkürzt. Eine Produktionsperiode, die Zeit, die Kapital braucht, um etwas zu produzieren, zu verkaufen und neue Produktionsmittel einzukaufen. Darüber hinaus reduzieren zinstragendes Kapital und das Kreditsystem, für das es sorgt, die Bedeutung des Handelskapitals, so etwa durch die Verkürzung der Zeit, die der Produktionskapitalist darauf warten muss, dass der Kaufmann mit den Erträgen aus dem Verkauf seiner Ware zurückkommt. Da jedoch zinstragendes Kapital keinerlei Mehrwert hervorbringt, ist es nicht direkt produktiv. Über diese beiden Typen von Kapitalisten hinaus identifizierte Marx noch einen dritten, den Besitzer knapper Dinge wie Land, Kohle, Patente, eine Anwaltszulassung etc. Derlei knappe Dinge vermögen die Produktivität über das allgemeine Produktivitätsniveau hinauszuheben, da ein und dasselbe Produkt mit weniger Arbeitszeit oder weniger Produktionsmitteln produziert werden kann. Das wiederum sorgt für mehr Gewinne, Renten, wie Smith und Ricardo gesagt hätten, für Kapitalisten, Grundherren und Besitzende, die diese vorteilhaften Produktionsbedingungen ausnutzen können. Marx umriss damit eine Theorie der Monopolgewinne. Der Schlüssel liegt seiner Ansicht nach darin, dass Arbeit dann und nur dann produktiv ist, wenn sie einen Mehrwert für das Produktionskapital, den Motor des kapitalistischen Systems, Wert mit anderen Worten über den Wert der Arbeitskraft hinaus, generiert. Für Marx definiert sich also die Produktionsgrenze nicht durch Sektor oder Beschäftigung, sondern dadurch, wie Profite generiert werden. Genauer gesagt, ob eine Beschäftigung in einem kapitalistischen Produktionskontext ausgeübt wird oder nicht. Nur das kapitalistische Unternehmen wird den Mehrwert akkumulieren, der zu einer Erweiterung der Produktion führen kann. Auf diese Weise reproduziert die kapitalistische Wirtschaft sich selbst. An der Zirkulation mitzuwirken oder Zinsen zu verdienen, beinhaltet kein Urteil über die Nützlichkeit solcher Aktivitäten. Sie sind laut Marx nötig, damit sich das Kapital von der Warenform in die Geldform und wieder zurück verwandeln kann. Marx war sogar der Ansicht, dass eine gut funktionierende Zirkulationssphäre die Profitrate erhöhen könnte, da sie die Umschlagsdauer des Kapitals reduziert. Funktioniert die Zirkulationssphäre nicht, wie sie sollte, weil zum Beispiel das Kreditsystem dahinter ineffizient arbeitet, besteht die Gefahr, dass sie einen zu großen Anteil des Mehrwerts schluckt, den Kapitalisten durch den Verkauf ihrer Waren zu generieren hoffen, was sich letztlich hemmend auf das Wachstum auswirken wird. Marx arbeitete Adam Smiths Unterscheidung zwischen dem produktiven, industriellen und dem unproduktiven Dienstleistungssektor mit erheblicher Subtilität aus. Wie in Abbildung 6 zu sehen ist, ist nach der Marxischen Werttheorie jede privat organisierte Unternehmung, die in die Produktionssphäre fällt, produktiv, auch wenn es sich dabei um einen Dienst oder etwas anderes handelt. Marx' Leistung bestand hier darin, über die bloße Kategorisierung nach Beschäftigungen hinauszugehen und diese in einer Landschaft kapitalistischer Reproduktion zu verorten. Marx' Produktionsgrenze verläuft zwischen der Produktion von Waren und Dienstleistungen auf der einen Seite und all den Funktionen des Kapitals, die keinen zusätzlichen Mehrwert schaffen, wie etwa dem von Geldverleihern verlangten Zins oder spekulativem Handeln mit Aktien und Anleihen auf der anderen. Funktionen, die außerhalb der Produktionsgrenze liegen, beanspruchen ein Stück vom Mehrwert im Austausch dafür, dass sie für die Zirkulation des Kapitals sorgen, Geld zur Verfügung stellen oder Mehrgewinne, etwa aus Monopolen, ermöglichen. Ferner bietet Marx durch die Unterscheidung in unterschiedliche Arten von kapitalistischer Aktivität, Produktivität, Zirkulation, zinstragendes Kapital und Rente, dem Ökonomen ein zusätzliches Diagnosewerkzeug, mit dem sich der Zustand einer Wirtschaft unter die Lupe nehmen lässt. Funktioniert die Zirkulationssphäre, wie sie sollte? Bestehen genügend Kapazitäten, Kapital in den Markt zu bringen, sodass es ausgetauscht werden, seinen Wert realisieren und wieder in die Produktion investiert werden kann? Welcher Anteil des Profits geht in die Tilgung von Zinsen und ist dieser für alle Kapitalisten gleich groß? Schaffen knappe Ressourcen, zum Beispiel geistige, etwa Patente auf Erfindungen, vorteilhafte Bedingungen für Produzenten mit Zugang zu ihnen? Und generieren sie diesen Produzenten nun mehr Gewinn oder Renten? Ricardo und Marx verfeinerten die Rententheorie, um klarzustellen, dass es sich bei der Rente um Einkommen aus der bloßen Umverteilung von Wert und nicht aus einer eigentlichen Wertschöpfung handelt. Grundherren schaffen die Krume nicht, können aber Einkommen aus ihrem Recht generieren, andere, etwa Kapitalisten, von Land auszuschließen, das diese zur Wertschöpfung nutzen könnten. Rente jeder Art ist im Grunde ein Anspruch auf die Gesamtheit des sozialen Mehrwerts und wirkt sich dadurch nachteilig auf die Profite produktiver Kapitalisten aus. Wie wir im nächsten Kapitel sehen werden, hat die neoklassische Mainstream-Ökonomie diese Auffassung von Rente grundlegend auf den Kopf gestellt, mit ihrem Gerede von Mängeln und Hemmnissen, denen durch Wettbewerb zu begegnen sei. All diese Probleme sind seit der Finanzkrise von 2008 wieder in den Vordergrund getreten. In ihrem Kern steht der Umstand, dass die Finanzsphäre allein auf den eigenen Vorteil bedacht ist und nicht eigentlich dem dient, was der amerikanische Ökonom Hyman Minsky 1919 bis 1996 als Kapitalentwicklung der Wirtschaft bezeichnet hat. Anstatt mit anderen Worten die industrielle Produktion zu unterstützen, ist der Finanzsektor zum Casino verkommen, das so viel wie möglich vom bestehenden Mehrwert in die eigene Tasche zu wirtschaften trachtet. Ob man dieses Casino als bloßen Makel betrachtet oder als stabile Quelle unverdienten Einkommens, wobei man Aktivitäten, die an sich keinen Wert schaffen, sich irgendwie als Wertschaffende zu gerieren erlaubt, ist von entscheidender Bedeutung bei jeder Politik, die auf die Reformation des Systems abzielt. Marx' Versuch einer Definition der Produktionsgrenze war rigoroser als der von Smith oder Ricardo und mit Sicherheit weit entfernt von ersten Ansätzen wie denen von William Petty und Gregory King. Ausgehend von der Grundprämisse früherer Ökonomen, dass Wert sich aus Arbeit ableitete, führte er den Gedanken der Arbeitskraft als objektiven und unveränderlichen Standardwert ein. Außerdem hielt er, wie seine Vorgänger, den Staat für unproduktiv. Die ersten klassischen Ökonomen hinterließen ein Erbe von Ideen über den Wert, Gedanken über Währungen, Protektion, freien Handel, Rente, Staat und Technik, die über die Jahrhunderte hinweg bis heute nachhallen, wenn sie nicht gar noch lebendig sind. Im nächsten Kapitel werden wir uns ansehen, wie die Tinte von Marx' Schriften im Lesesaal des Britischen Museums war noch nicht einmal trocken, die intellektuelle Welt der klassischen Ökonomen auf den Kopf gestellt werden sollte.